Die Produktionsgrenze. Um die Entwicklung diverser Werttheorien über die Jahrhunderte hinweg zu verstehen, sollten wir uns zunächst Gedanken darüber machen, warum wir einige wirtschaftliche Aktivitäten als produktiv und andere als unproduktiv bezeichnen und warum diese Unterscheidung die Ansichten darüber beeinflusst hat, welche wirtschaftlichen Akteure was verdienen, wie mit anderen Worten die Ergebnisse der Wertschöpfung verteilt werden sollen. Über Jahrhunderte hinweg unterschieden Ökonomen und Entscheidungsträger, Leute, die im Staat oder bei Unternehmen die Richtung angeben, Aktivitäten danach, ob sie Wert produzieren oder nicht, ob sie also produktiv oder unproduktiv sind. Das hat unterm Strich für eine gedachte Grenze, in Abbildung 1 als Zaun dargestellt, zwischen diesen Aktivitäten gesorgt, die zuweilen als Produktionsgrenze bezeichnet wird. Die dazugehörige Abbildung finden Sie unter abbott.de/wert. Innerhalb dieser Grenze befinden sich die Schöpfer von Wohlstand und außerhalb die Nutznießer dieses Wohlstands, die davon entweder profitieren, weil sie ihn durch Rent-Seeking-Aktivitäten extrahieren können, nehmen wir nur die Monopole, oder weil sie sonst irgendwie etwas von dem im produktiven Bereich geschaffenen Wohlstand abbekommen, etwa durch die moderne Wohlfahrt. Renten, wie die klassischen Ökonomen sie verstanden, galten als unverdientes Einkommen und lagen damit definitiv außerhalb der Produktionsgrenze. Gewinne waren dagegen die Einträge aus produktiven Aktivitäten und lagen damit innerhalb des Zauns. Historisch war der Grenzzaun um die produktiven Vorgänge niemals fix. Form und Größe änderten sich mit dem Spiel sozialer und ökonomischer Kräfte. Diese Veränderungen zwischen Maker und Taker sind in der Vergangenheit nicht weniger deutlich zu sehen als in der modernen Zeit. Im 18. Jahrhundert kam es zu einem Aufschrei, als die Physiokraten, eine frühe Schule von Ökonomen, Grundherren als unproduktiv bezeichneten. Dies war ein Angriff auf die herrschende Klasse eines hauptsächlich ländlichen Europas. Die politisch brisante Frage war, ob Grundbesitzer nicht einfach ihre Macht missbrauchten, um sich einen Teil des Wohlstands anzueignen, den ihre Pächter schufen, oder ob ihr Beitrag, das Land, wesentlich für die Art und Weise war, in der die Bauern Wert schufen. Eine Variante der anhaltenden Debatte darüber, wo die Produktionsgrenze zu ziehen sei, dreht sich heute um den Finanzsektor. Nach der Finanzkrise von 2008 wurden vielerorts Rufe nach einer neuen Förderpolitik zugunsten der industriellen Macher laut, die man hier in Rivalität zu den Nehmern aus der Finanzwirtschaft sah. Es war von einer Neujustierung der Balance die Rede, um den Finanzsektor, in Abbildung 1 im grauen Kreis unproduktiver Aktivitäten, zu verkleinern, vor allem durch Besteuerung finanzieller Transaktionen wie etwa Devisengeschäften oder dem Handel mit Wertpapieren und durch eine Industriepolitik, die für Wachstum in Branchen sorgt, die tatsächlich etwas herstellen, anstatt nur etwas hin und her zu schieben, womit sie im hellgrauen Kreis der produktiven Aktivitäten anzusiedeln sind. Aber ganz so einfach ist das nicht. Es geht eben nicht darum, die einen als Maker und die anderen als Taker zu brandmarken. Die Aktivitäten derer außerhalb des Zauns können zur Ermöglichung der Produktion durchaus nötig sein. Ohne ihr Zutun sind produktive Aktivitäten womöglich weniger wert. So braucht es etwa Händler, die dafür sorgen, dass die Güter auf den Markt kommen, um dort effizient ausgetauscht zu werden. Der Finanzsektor ist von kritischer Bedeutung dafür, dass Käufer und Verkäufer ihre Geschäfte miteinander abwickeln können. Die eigentliche Frage ist, wie diese Aktivitäten sich so gestalten lassen, dass sie auch tatsächlich ihren Zweck, nämlich Wert zu schaffen, erfüllen. Und um auf das Wichtigste bei alledem zu kommen: Welche Rolle spielt dabei der Staat? Auf welcher Seite der Produktionsgrenze steht er? Ist der Staat seinem Wesen nach unproduktiv, wie so oft behauptet wird, kommen doch seine einzigen Gewinne aus einem erzwungenen Transfer in Form von Steuern aus dem produktiven Teil der Wirtschaft? Wenn dem so ist, wie kann der Staat für das Wachstum der Wirtschaft sorgen? Kann er bestenfalls über die Spielregeln entscheiden, damit die Wertschöpfer effizient ihren Geschäften nachgehen können? Letztlich läuft die periodisch aufflammende Debatte über die optimale Größe des Staates und die angeblichen Gefahren einer hohen Verschuldung der öffentlichen Hand darauf hinaus, ob deren Ausgaben der Wirtschaft beim Wachsen helfen, Schließlich kann der Staat produktiv sein und für Mehrwert sorgen. Oder ob er die Wirtschaft nur behindert, weil er unproduktiv ist, wenn er nicht gar Wert vernichtet. Das Problem ist politisch brisant und färbt die Debatte. Ob es nun um das Atomwaffensystem Trident geht oder darum, ob es eine magische Zahl für die Größe des Staates gibt, die sich aus den Ausgaben der öffentlichen Hand im Verhältnis zum nationalen Output errechnen ließe und über die hinaus es mit der Wirtschaft unweigerlich abwärts geht. Wie wir in Kapitel 8 sehen werden, ist diese Frage mehr von politischen Ansichten und ideologischen Positionen geprägt als von konkreter Wissenschaft. Wir sollten uns hier immer wieder vor Augen halten, dass die Ökonomie ihrem Wesen nach eine Sozialwissenschaft ist und dass die natürliche Größe des Staates immer von unserer Theorie oder unserer Position bezüglich Sinn und Zweck des Staats abhängig ist. Wenn wir keinen Sinn in ihm sehen, außer vielleicht den eines gelegentlichen Problemlösers in haarigen Fällen, dann wird seine optimale Größe unserer Theorie nach unweigerlich kleiner ausfallen, als wenn wir in ihm einen unabdingbaren Wachstumsmotor und Steuermann für den Wertschöpfungsprozess sehen. Im Laufe der Zeit hat man die gedachte Produktionsgrenze erweitert, bis sie einen größeren Teil der Wirtschaft und mehr wirtschaftliche Aktivitäten umfasste denn je. Als Ökonomen und die breitere Gesellschaft sich darauf einigten, Wert über Angebot und Nachfrage zu bestimmen, was gekauft wird, hat Wert, definierte man schließlich auch finanzielle Transaktionen, die man zuvor für gewöhnlich als unproduktiv eingestuft hatte, als produktiv. Bezeichnenderweise ist der einzige Teil der Wirtschaft, der heute allem Dafürhalten nach immer noch größtenteils außerhalb der Produktionsgrenze liegt, sprich unproduktiv ist, der Staat. Außerdem bleiben, darauf sollten wir hier hinweisen, viele andere Dienstleistungen, die zahllose Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft unbezahlt leisten, etwa in der Familie, größtenteils außen vor. Glücklicherweise rücken Probleme wie etwa die Berücksichtigung der Pflege beim Bruttosozialprodukt immer mehr in den Vordergrund. Es ist jedoch über das Hinzufügen neuer Konzepte zum Bruttosozialprodukt oder die Sorge um die Nachhaltigkeit unseres Planeten hinaus von entscheidender Bedeutung, endlich die Hintergründe unserer Annahmen über den Wert zu verstehen. Und dies ist nur möglich, wenn wir uns diesen genauer ansehen.